Ja, der zweite Talkgast ist von seiner Grundprofession eigentlich Filmemacher. Doch Anfang September 2015 ergriff er während einem starken Zustrom von Flüchtlingen Initiative und organisierte die Erstversorgung von Flüchtlingen, die dann aus Ungarn, also über Ungarn, nach Wiener Hauptbahnhof kamen. Das Besondere an Train of Hope war, dass hinter dem mittlerweile Verein keine große NGO stand, sondern alles von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen ausgetragen wurde. Dieses Engagement und diese Zivilcourage wurde auch mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet, 2015. Bevor wir ihn aber jetzt zu uns bitten und begrüßen, möchten wir Ihnen auch noch ein Video zeigen von Train of Hope. Wir begrüßen eine der Hauptkoordinatorinnen von Train of Hope, Julian Pöschl. Herzlich willkommen.
Hallo Julian, schön, dass du heute Nachmittag zu uns gekommen bist und uns ein bisschen von deiner Arbeit für Train of Hope berichtest. Bevor wir nun aber zu deinem Thema, zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich kurz auf dein Handout, zumindest auf die ersten paar Sätze in deinem Handout eingehen, wo du so ein bisschen die Ambivalenz zwischen dem Individuum, das mit Informationen und Meinungen und Ideen überflutet wird, halt täglich durch die Weiten des Internets, aber andererseits auch die Weiten des Internets nutzen kann, so als Möglichkeit der Partizipation. Wie gehst denn du mit diesen vielen Informationen, die da auf dich einprasseln, rum und wie nützt du es als Partizipationsfläche?
Also erstmal vielen Dank und es freut mich sehr, da zu sein. Ja, die angesprochene Ambivalenz, ich glaube, das wird heute eh immer wieder mal auch relativ deutlich herausgehoben. Ich glaube, da geht es für mich auch um diese entstehenden Echoräume und diese Schweigespirale. Ich persönlich, für mich, gehe vor allem damit um, dass ich versuche, was ja irgendwie so ein bisschen zum Trend geworden ist, so, ich lösche jetzt alle Leute, die HC Strache liken oder ich lösche alle, die gewisse Verschwörungstheorie-Seiten liken, wodurch für mich irgendwie der Diskurs verloren geht und man sich eben nur noch in einem Süppchen kocht, wo man sich gegenseitig selbst bestätigt und irgendwie nicht mehr mit anderen Themen und Fragen auseinandersetzt, weil auch jetzt ich für mich nicht den Anspruch stelle, die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen zu haben und jeden Tag irgendwie dazulernen möchte, sei es jetzt im Internet oder eben im echten Leben und aber doch das Internet ja immer einen größeren Stellenwert in unserem Leben einnimmt. Wie ich dann persönlich damit umgehe, ist halt gerade bei Informationen, es kommt ständig was dazu, sei es jetzt von Flüchtlingen, denen angeblich Handys geschenkt werden oder wiederum im Lageso gab es die Situation, wo ein Helfer in der Nacht plötzlich geschrieben hat, es wäre jemand bei ihm daheim verstorben, was sich am nächsten Tag dann auch als Finte herausgestellt hat und aus der Emotionalität heraus irgendwie als Verzweiflung als letzter Weg in der Verzweiflung irgendwie gewählt wurde, in der Hoffnung, damit vielleicht gesellschaftlich auch etwas verändern zu können und den Diskurs irgendwie in eine Richtung zu lenken. ist in meinen Augen sehr kritisch zu betrachten und deswegen auch, man darf Informationen, die im Internet kommen, nicht einfach so glauben. Ich habe der letzten, 1. April ist jetzt nicht lange her, einen recht schönen Spruch gelesen, der 1. April, der einzige Tag im Jahr, wo Menschen im Internet Informationen nachprüfen. Es wäre irgendwie ganz schön, wenn das auch das restliche Jahr irgendwie der Fall ist und es gibt ja im Internet viele Möglichkeiten, gerade über Google, wenn man eine Nachrichtenseite überprüft oder wenn man Informationen überprüft, kann man auch ordnen, woher kam das, zu welchem Zeitpunkt wurde es gepostet, welches Medium. Und dann stellt sich, ob schneller mehr heraus, kommt das jetzt von einer Seite, die zwar über einen Verlag vielleicht wie Kopf Verlag dann auf 10 Medien publiziert ist, aber sonst nirgendwo, oder ist es wirklich in allen Medien vielleicht sogar unterschiedlich mit verschiedenen Meinungen reproduziert und publiziert. Das macht für mich einen großen Unterschied und ist dann für mich aufschlaggebend, ob ich etwas auch weiter teile, weil ich da auch eigene Verantwortung natürlich sehe, mein Umfeld ein bisschen und eben dieser ja, sagen wir mal, manchmal auch etwas alleinige verlorene Posten irgendwie gegen so eine Masse anzustehen und tatsächlich was dagegen zu halten und oder anderen Rücken zu stärken.
Die Informationsflut, die hat euch bei Train oder dich bei Train of Hope natürlich auch tagtäglich begleitet. Kurzen Abriss, wie hat sich diese soziale Bewegung im Netz entwickelt und welchen Anteil hatten daran die großen Social Media Plattformen wie Twitter und Facebook?
Also man muss eigentlich sagen, dass Train of Hope noch bevor es tatsächlich so existiert hat, wie das damals am Bahnhof der Fall war oder heute, eigentlich zuerst im Internet existiert hat. Das heißt, es kam eigentlich aus dem Internet. Es gab von Anfang an Medien, die wir genutzt haben. Das waren damals noch eher geschlossenere Informationsplattformen. Wir haben uns dann eben, also ich bin damals am 1. September, eigentlich am ersten Tag, wo wirklich am Hauptbahnhof Menschen ankamen, abends angekommen, um mal zu schauen, was los ist und Menschen zu vertreten. Und wir haben dann gesehen, es gibt viel Potenzial, da was zu verbessern und noch weiter zu professionalisieren, damit wir eben nicht nach 2 Tagen wieder abreisen müssen, weil alle mit 20 Stunden Schichten einfach überfordert sind, was zu dem Zeitpunkt die eher wahrscheinlichere Variante war. Wir haben dann dieses Internet-Konglomerat, das ja auch sehr vernetzt war schon mit Deutschland und mit dem Westbahnhof und mit anderen NGOs und Organisationen an anderen Stellen, weiter ausgebaut, weil wir halt da auch sehr viel Potenzial gesehen haben und die Hoffnung hatten, darüber schnell viele Menschen zu erreichen, weil es halt auch diesen einfach den Zwang gab, jetzt sofort zu handeln und halt ein gewisser Leidensdruck da war, der jetzt nicht besser wird, ohne dass man was dagegen tut. Das hat sich dann als sehr praktikabel entwickelt oder herausgestellt. Wir haben, wie gesagt, von Anfang an dann eigentlich am 2. Tag direkt gab es die Facebook-Seite und die Twitter-Seite, wo wir auch ein eigenes Team gegründet haben, das bis heute, und da muss ich auch wirklich ein Lob aussprechen, jeden Tag noch aktiv ist, jeden Tag schaut, dass man Informationen zusammensammelt, dass man Geschichten erzählt, dass auch wieder Erinnerung an die Zeit am Bahnhof geweckt wird. Wie war das damals, wie haben wir gearbeitet? Und da war dann der nächste Schritt, wie schon angesprochen, ich komme aus dem Film, ich komme aus der Werbung, ich habe ein bisschen Hintergrund und auch die Frau Moll und die Frau Köhl haben da einige sehr interessante Punkte angesprochen. Es geht sehr viel um Emotionen und ein bisschen die Empathie zurückzuholen in diese unsichtbare, gesichtslose Maschinerie, Facebook, Social Media. Wodurch wir uns dann in Social Media immer sehr darauf konzentriert haben, nicht wie wir das auf einer Presseschiene gemacht haben, auch mal eher politisch zu werden, sehr offen mit Kritik umzugehen und auch sehr offen Kritik auszuüben an der Regierung. Also einer unserer Sprüche war, wir haben in 2 Tagen das geschafft, was in Dreiskirchen seit Monaten und Jahren vielleicht sogar nicht gemacht und nicht gewollt wird und nicht geschafft wird. Und haben uns deswegen eben darauf konzentriert auf Facebook, weil Facebook ist, wird hauptsächlich als positives, als soziales, als empathiehaltiges Medium genutzt. Die Leute tauschen Essensbilder miteinander aus dem letzten Urlaub. Das hat sich eigentlich in meiner Wahrnehmung erst in den letzten 1,5 Jahren etwas mehr gedreht hin zur politischen Richtung und dass man da auch, so früher wurde ich öfter angesprochen, warum postest du so viel Politisches, das funktioniert auf Facebook nicht. Mittlerweile sehe ich eigentlich doch mit 1400 Verbindungen und noch mehr Abonnentinnen, dass es sich da gedreht hat und immer mehr politisch irgendwie genutzt wird. Ich sehe auch, dass das, was wir am Bahnhof gemacht haben, so wie wir es gemacht haben, mit den zum Beispiel Spendenpostings, die sich dann zehntausende Mal verteilt haben und immer wieder dadurch, dass wir sie laufend aktualisiert haben, das war immer dasselbe Posting über 5 Monate, wurde nur aktualisiert und hat sich somit überall mit aktualisiert. Und somit konnten wir sehr schnell reagieren und haben Facebook und Twitter als eines unserer Herzstücke, also für mich war es neben der Hygiene- und Reinigungsabteilung, die dafür gesorgt hat, dass die FPÖ kein Bildmaterial bekommt von den Ecken, die vielleicht mal auch ein bisschen dreckig werden bei tausenden Menschen am Tag, doch der wichtigste Part in diesem ganzen
Tun. Stichwort Social Media Kanäle, ihr habt, wie du schon gesagt hast, das kann man sehr gut auf eurer Website nachvollziehen, eben eine eigene Social Media Abteilung, Station habt ihr das genannt, eingerichtet. Wie viel Zeit floss von eurer Arbeit auch in das Tun mit Hasspostings und Fake-Accounts und Falschinformationen? Du hast vorhin gerade angesprochen mit, es werden Handys an Flüchtlinge verschenkt und keine Ahnung, und sie schmeißen mit Essen um sich, und es gab ja ganz, ganz viele Informationen in diesem Bereich. Wie viel Zeit floss da rein, oder habt ihr euch eher darauf konzentriert, dass das, was ihr beispielsweise gerade aktuell am Standort braucht habt, dass darin mehr Zeit reinfloss? Also um das irgendwie gewichten zu können. Weil Fake-Accounts oder Informationen von Fake-Accounts gegenzubelegen, braucht ja wieder Zeit einer Recherche.
Ja, also da habe ich es doch ein bisschen auch so gehalten, wie ich das persönlich mache, und das deckt sich ein bisschen mit dem, was die Ingrid Brodnik auch angesprochen hat und eben die Anna Moll. Man darf sich hier nicht zu sehr hineinreißen lassen, man darf nicht zu sehr auf hassvolle Diskussionen eingehen. Es ist auch immer gut, mit Humor zu reagieren, wobei man dann bei so einem großen Netzwerk, und wir haben auch heute noch, beziehungsweise sehr schnell auf über 50.000 Likes angestiegen, was natürlich eine enorme Verantwortung auch mitbringt. Also wir haben uns sehr bemüht, natürlich Postings, die in eine rechtlich bedenkliche Richtung gehen, dann auch zu löschen, haben aber im Prinzip nicht zensiert, was den Kriterien nicht entsprach. Also wir haben wirklich die Diskussion zugelassen. Und das hat dann auch dazu geführt, und ich glaube, da hat auch unser sehr offener Umgang mit dem, was wir tun, wie wir das tun, und auch immer der, wir haben halt versucht, auch so gewissen Bewegungen, Strömungen entgegenzusetzen und zu sagen, auf das, warum kümmert sich niemand um unsere Leute, auch klar damit zu stellen, dass viele Leute bei uns aus der Sozialarbeit kommen. Ich selber habe meinen Zivildienst im Neunerhaus gemacht, und einmal am Abend habe ich bei der Brücke nebenan eine ältere Dame aus der Steiermark, die hier in Wien keine Ansprüche auf wirkliche Hilfe hat. Wir haben regelmäßig obdachlose Menschen bei uns schlafen und essen gelassen. Aber diese Diskussionen, die dann entstanden sind, haben sich dann oft einmal auch von selber entwickelt und gelöst, wo wir dann gar nicht so viel Energie drauf verwenden mussten, weil dann andere Menschen zu diskutieren angefangen haben und in den wenigsten Fällen auch auf eine aggressive Art und Weise, sondern eher auf eine sachliche oder auch auf eine humorvolle, oder wir brauchen da jetzt nicht rumstreiten, es geht jetzt nur ums Helfen, und diskutieren wir über das, was und wie alles falsch gelaufen ist in den letzten Monaten, diskutieren wir doch ein anderes Mal drüber oder im anderen Rahmen. Hier geht es jetzt darum, welche Spenden werden benötigt, und oder immer wieder dann auch die Menschen einfach eingeladen, zu uns zu kommen, weil viele, die bei uns waren, teilweise nie gewählt haben, aus Protest oder aus fehlendem Interesse, noch nie auf einer Demo waren, auch vielleicht gar nicht das Interesse haben, weil es für sie kein wirkliches Medium oder keine Art ist, wie sie ihren Unmut oder ihre Ideen äußern möchten. Aber am Bahnhof, durch den einfachen Zugang, man konnte einfach teilweise in der Mittagspause für eine Stunde kommen und Kleider sortieren, ist so eine Gemeinschaft entstanden, die eben auf Facebook uns dahingehend auch viel Arbeit abgenommen hat. Aber doch prinzipiell gab es für jedes Medium 1-2 Leute, die pro Schicht zuständig waren und natürlich auch einiges an Ressourcen auf sowas verwendet haben.
In unterschiedlichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen stellt sich die Frage, würden soziale Bewegungen trotzdem stattfinden, wenn sie keine Social-Media-Kanäle hätten. Also beispielsweise, es gibt eine ambivalente Ansicht, ob der arabische Frühling so gekommen wäre mit oder ohne Facebook und Twitter. Das Gleiche ist, wenn man sich die Bewegung rund um Uni Brent anschaut, die Studiebewegung, die sich damit auseinandergesetzt hat, dass die Bedingungen an den Universitäten immer schlechter wurden und dann die das Audimax besetzt haben. Sie selbst würden sich nicht als soziale Online-Bewegung bezeichnen. Wie siehst du das? Du hast gesagt, ihr habt über Facebook, Twitter gestartet. Würdet ihr euch selbst als soziale Online-Bewegung bezeichnen?
Ich kann jetzt natürlich nicht für den arabischen Frühling sprechen, wobei ich da von einer... Ich wollte nur auf den... es ist auch kein unpassendes Beispiel, weil ich dort auch unlängst erst eine recht ausführliche Dokumentation über Frauen, die in diesem im arabischen im Frühling eben auch sehr viel beigetragen haben und sehr aktiv waren, unter anderem eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die in Ägypten einen Radiosender betreibt, einen Internet quasi Piraten-Radiosender, der auch sehr viel dazu beigetragen hat. Und ich glaube doch, und da spreche ich jetzt für uns, ich glaube, Train of Hope hätte in der Form nicht funktioniert ohne Social Media, ohne... Wir hatten von einem Tag auf den anderen durch Social Media, durch die Social Media Plattformen, Twitter, Facebook, eine Aufmerksamkeit, wo die Medien und gerade die regionalen, nationalen Medien erst zwei Wochen später nachgezügelt sind, wo schon internationale Medien über Facebook auf uns aufmerksam geworden sind. Ich schon zwei BBC-Beiträge irgendwie liefen, wo dann das erste Mal irgendwie der Kurier vor der Tür stand. Mhm. Oder der Standard auch das erste Mal, als sie da waren, einen kurzen Lokalaugenschein gemacht haben für... von dem, was ich im Artikel gelesen habe, der nicht länger gedauert haben kann als 10 Minuten, wo man von sehr chaotischen Zuständen und keiner erkennbaren Führung sprechen kann. Wären sie einmal ums Eck gegangen und hätten bei uns ins Büro geschaut, hätten sie wahrscheinlich einen anderen Eindruck bekommen. Da saßen halt alleine im Büro 30 Leute, die Tag und Nacht dafür gesorgt haben, dass das Ganze so läuft, wie es läuft. Und wie gesagt, Social Media war unser Herzstück. Es hat damit angefangen und es ist auch bis heute, es hat sich ja Train of Hope ein bisschen von der Erstversorgung zum Informationsaustausch, der Informationsplattform entwickelt und deswegen ist es auch nach wie vor sehr wichtig, das am Leben zu halten und deswegen engagieren sich da auch sehr viele nach wie vor sehr intensiv.
Nun zu Ihnen, haben Sie Fragen, haben Sie irgendwelche Unklarheiten, möchten Sie gerne etwas wissen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, die Mikros sind schon wieder bereit. Gibt es da? Ah ja, hier.
Ich formuliere das jetzt sehr provokant, das ist nicht ganz so meine Position, aber ich stelle mir die Frage, wenn man sich Uni Brenn oder jetzt auch Train of Hope anschaut und dann sich anschaut, wie viel Energie die absorbiert haben und wie doch sehr kurzfristig die waren, besteht nicht die Gefahr, wenn man sich die aktuelle Asylpolitik, aber auch Hochschulpolitik anschaut, dass solche Bewegungen eben zu kurzfristig und zu wenig strukturiert sind, um dann auf die lange Sicht auch politische Strukturen mitzuverändern?
Die Frage kann ich sehr gut nachvollziehen und kann ich auch eigentlich relativ unwidersprochen zustimmen. Deswegen haben wir uns aber auch sehr bemüht, das anders zu machen. Also es war immer absehbar und es war für mich jetzt persönlich eigentlich immer absehbar, dass Train of Hope eben eine kurzzeitige Bewegung sein wird, die auch mit der Hoffnung, dass es einfach nicht so lange nötig sein wird, weil wir von einem Tag auf den anderen einfach das gemacht haben, was notwendig war. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wenn Train of Hope nicht da gewesen wäre, hätten die Leute auf der Straße geschlafen, weil auch die NGOs nicht die Ressourcen hatten, so spontan zu reagieren. Es war gut und wichtig, dass da die Zivilgesellschaft so reagiert hat. Natürlich auch ein bisschen schade. Ich habe dann vor allem immer ein lachendes und weinendes Auge gehabt, wenn Menschen uns teilweise auf einmal 1.000 Euro spenden, wo sie normalerweise bis zu 50% davon absetzen müssten oder könnten. Somit aber trotzdem nicht an eine Caritas oder Volkshilfe spenden, wo sie das eigentlich können, sondern genau diesen Gedanken unterstützen, dass wir ja nicht nur helfen, sondern auch in gewisser Weise ein erhobener Zeigefinger sind. Deswegen die Anfeindungen, muss ich sagen, kamen dann teilweise und jetzt vor allem sehr verzögert, weniger aus der Zivilgesellschaft als aus der Politik. Also ich glaube, man ist auch ein bisschen beleidigt, dass wir da gezeigt haben, dass ganz Österreich so zusammen, und da war ja Train of Hope ein dankbares Aushängeschild, das auch durch die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, wir haben ja bewusst von Anfang an wir hatten eine Presse- und Marketingstrategie, die eben ganz bewusst unterschieden hat zwischen Social Media und den quasi wirklichen Presseauftritten. Das eine eben mehr als Motivator, das andere mehr als Kritikplattform oder auch um einfach Lösungsansätze, Ideen zu bringen. Und deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, nach wie vor hier quasi als Botschafter für den Gedanken aufzutreten und damit nicht so schnell wieder aufzuhören. Uni Brennt wurde immer wieder mal verglichen mit uns. Ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits kann ich ihm nicht ganz zustimmen. Wir haben natürlich ähnlich auch gearbeitet, Social Media war ein wichtiger Faktor, aber wir hatten ganz andere Ziele. Also es war im Endeffekt nicht politisch etwas zu bewegen, sondern im Endeffekt zu helfen durch diese Ersthilfe. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wie man jemanden begrüßt, so geht es dann auch im Endeffekt weiter. Also wenn wir, wie wir das bei einer türkischen Arbeitsmigration gemacht haben, die ja auch gewollt war oder geplant war, und dann die Leute, nachdem man das hat, was man von ihnen braucht, einfach fallen lässt, braucht man sich nicht wundern, dass sich Parallelgesellschaften bilden. Den Fehler wollten wir halt vermeiden. Deswegen hat sich ja, also, und das Schöne ist, es passiert nicht mehr so öffentlich, wie das anfangs der Fall ist, das ist aber auch nicht notwendig in meinen Augen, weil sich wirklich all diese Gruppen, die sich gebildet haben, Kindergruppe, medizinische Gruppen, Rechtsberatung etc. pp., die arbeiten alle heute noch weiter. Sie tun es nur nicht mehr so vom Vorhang, wie das am Bahnhof auch notwendig war, um den Erfolg zu bekommen. Und stellvertretend, wie gesagt, also auch der angesprochene Menschenrechtspreis, der wurde uns verliehen, stellvertretend für alle privaten Initiativen in Österreich und alle Menschen, die einzeln geholfen haben. Was wir einfach zeigen wollten, ist, dass man so viel erreichen kann, wenn man sich gegenseitig den Rücken stärkt, dass es reicht, wenn eine Person aufsteht und etwas dazu sagt, dagegen steht, auch wenn das nicht unbedingt zu 100% richtig sein soll, dass man ein bisschen die Schärfe aus dem Diskurs rausnimmt und dass man im Endeffekt einfach zeigt, es geht anders, und wenn man sich zusammenschließt, kann man viel bewegen. Ich glaube, das haben wir halbwegs erreicht, und ich hoffe, dass man da irgendwie dran anknüpfen kann und das auch in Zukunft vielleicht öfter sieht.
Gut, danke. In Anbetracht der Zeit, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, dann hätte ich abschließend noch eine Frage an dich, und zwar genau mit Blick auf die Zukunft. Welche Herausforderungen, jetzt aus deinen Erfahrungen, werden uns in der Kommunikation in den nächsten Jahren begleiten?
Das ist natürlich auch keine einfache Frage. Ich glaube, wir sind damit tagtäglich alle auch, dafür sind wir nicht da, um die einfachen Fragen gleich zu klären. Das bräuchten
wir
nicht einen Raum voller Expertinnen
und Experten. Die wissen ja vielleicht schon die Antwort auf die einfachen Fragen.
Also ich glaube, wir sind eben doch viele von uns tagtäglich damit konfrontiert. Ich fand, heute sind schon einige gute Ideen gefallen. Ich bin auch stark der Meinung, dass es in unserem Schulsystem einiges nachzubessern gibt, was Medienkompetenz und was auch soziale Kompetenzen betrifft. Also hier, glaube ich, kann man sehr früh und sehr effektiv auch ansetzen. Und ich bin auch der Meinung, je früher man ansetzt, desto besser funktioniert es dann auch im Endeffekt. Das habe ich, glaube ich, heute auch schon halbwegs klar gesagt. Und eben sich versuchen, selber tatsächlich damit auseinanderzusetzen, differenziert, in welchen Echoräumen befinde ich mich selbst. Das ist mir selber auch, fällt es mir immer wieder auf, da bewege ich mich sehr in einem homogenen Süppchen, und ich hole mir gerne den Input von außen rein und lasse mich auch gerne herausfordern. Und dass man jetzt nicht auf jeden Hasspost reagiert, sondern die Leute auch mal wirklich links liegen lässt oder eher rechts, und daraus dann aber doch auch die Konsequenz zieht und vielleicht die Energie zieht, dann bei den Fällen, wo es Sinn macht, noch zu diskutieren oder mit Humor zu reagieren, tatsächlich das auch tut und sich nicht zurücklehnt und sagt, das mache ich mir jetzt nicht die Mühe, sondern das soll wer anderer machen, weil dann denkt sich das jeder und das geht reihum. Viel schöner finde ich irgendwie die Reihe, wenn man sagt, so, ich mache jetzt, weil wer macht sonst, und wenn sich das reihum weiterentwickelt, dann ist das fast, glaube ich, schon ein Selbsttrainer.
Dankeschön für deinen Einblick und für deinen Input. Herzlichen Dank fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg für Train of Hope.
So, vielen Dank auch mir. So ein breites Spektrum an Möglichkeiten und Herausforderungen wurden in den letzten Stunden beleuchtet. Klar ist, glaube ich, uns allen geworden, dass diese Online-Kommunikation Teil von unserer Lebensrealität ist und die aber auch viele Chancen und viele Potenziale dann mit sich bringt. Klar ist auch, dass Erwachsene gefordert sind, und an dieser Stelle möchte ich aus der frisch erschienenen Screenager, aus der Studie des Wiener Extramedienzentrums, welche Sie auch in Ihrer Tagungsmappe haben, zitieren. Die Bereitschaft, sich mit digitalen Medienwelt der Jugendlichen auseinanderzusetzen, ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Haltung.
Und sie wollen sich noch in der nächsten Zeit mit Digitalisierung und gesellschaftlichem Umgang im Web beschäftigen? Wenn ja, dann habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Das Barcamp Medienbildung jetzt am 21. und 22. April im Wien Extra Medienzentrum bietet ganz viel Platz und Austausch für genau diese Fragen, denen wir uns heute auch gestellt haben. Und das Wien Extra Institut für Freizeitpädagogik bietet am 15. Juni einen Informationsvormittag zu Hate Speech Online. Alle Veranstaltungshinweise und Informationen finden Sie in der Tagungsmappe. Apropos Tagungsmappe, in dieser finden Sie auch einen Feedbackbogen. Wir bitten Sie, diesen ausgefüllt gemeinsam mit Ihrem Namenskärtchen, wenn Sie hinausgehen, an der rechten Seite in die Glasvasen wieder abzugeben.
Ja, und damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden und Ihnen natürlich auch einen schönen Abend wünschen.
Dankeschön, Wiedersehen.